Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Sport kann süchtig machen. Glaubt ihr nicht? Dann ist dieser Podcast was für euch, denn Sport kann wirklich zur Sucht werden. Wenn man jeden Tag laufen geht, wenn man trotz Schmerzen weiter joggen will, wenn man trotz Schmerzen am Fußballspielen festhält, weil man einfach denkt, ohne kann man nicht leben, dann ist man möglicherweise abhängig vom Sport, von der Bewegung. Wir stellen euch in diesem Podcast zwei Menschen vor, die mal sportsüchtig waren, es jetzt aber nicht mehr sind. Yannick Hannebohn hat sie getroffen, Reporter aus dem Ab21-Team und sie für seine Suchtserie Teil 4 gesprochen. Was sind die Gründe, weshalb sie sportsüchtig geworden sind und wie haben sie es wieder rausgeschafft? Das hier in diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Während eines Praktikums habe ich mal bei einer Frau zur Untermiete gewohnt und die ist wirklich jeden Morgen um 5:00 ins Fitti, an jedem verdammten Morgen. Die war 60 Jahre alt und ich habe das vorher und auch nachher nie gesehen, aber ich bin mir sicher, das war nicht so wahnsinnig gesund. Möglicherweise war das sogar krankhaft, vielleicht war die Frau einfach süchtig nach Sport. Das klären wir heute im vierten und letzten Teil unserer Suchtserie bei Ab21. Wie kommt es dazu, dass Sport Leute so in ihren Bann zieht, dass sie hart übertreiben? Dafür bei mir im Studio Yannick Hannebohn, Reporter aus dem Ab21-Team. Hallo.
Moin, hi.
Wie muss ich mir denn Sportsüchtige vorstellen? Erkenne ich die denn zum Beispiel im Fitti?
Nee, also natürlich nicht. Sportsucht ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Sportsüchtige sind in der Regel tipptopp austrainiert, klar, aber das sind schließlich auch ganz normale Sportler. Die Störung äußert sich eher über ungewöhnliches Verhalten. Also zum Beispiel, du hast es in der Anmoderation gesagt, viel zum Sport gehen, früh zum Sport gehen und das jeden Tag. Ich würde dir jetzt gerne noch eine Frau vorstellen, anhand der wir checken, von was wir da eigentlich bei der Sportsucht reden.
Also ich bin immer länger gelaufen. Das hat dazu geführt, ich hatte wirklich ganz, ganz wenig Sinn für Regeneration oder wusste natürlich nicht, wie ich das angehe, dass ich auch konditionell besser werde. Ich bin einfach nur gelaufen, um Kalorien zu verbrennen. Und das wurde so intensiv, dass sich schnell so eine Knochenhautentzündung im Schienbein entwickelte, eine chronische. Das heißt, sobald ich anfing zu laufen, begann sie direkt zu schmerzen. Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Schmerz, bei dem man sich teilweise echt auf den Boden schmeißen muss, weil man kaum noch stehen kann. Und das ging halt ganz lange nicht weg. Und ich habe es trotzdem durchgezogen und habe dann einfach mal Schmerztabletten vorher reingehauen, um diesen Schmerz auszuhalten beim Laufen. Aber ich musste schon mindestens meine 1,5 Stunden pro Tag laufen und habe dann halt noch meine Fitnesskurse gemacht beim Unisport. Und es gab halt keinen Tag ohne Sport.
Das klingt übel, Yannick. Wer ist das?
Also das ist Javi Haarmeister. Javi ist Buchautorin und Personal Coach. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Eltern sie schon ganz, ganz früh zum Tennis und zum Reiten gebracht haben. Mit 8 ist sie dann zum Kung-Fu gegangen. Und zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihren Eltern lebt, versucht sie auch, ihren Eltern zu gefallen. Die sind nämlich immer ziemlich streng mit ihr. Oder sie sind nicht da. Und das Lieblingswort ihrer Mutter war Nein. Das färbt ab.
Ich wollte natürlich besonders hübsch, besonders schön, klug sein. Ich wollte einfach positiv auffallen und dann nicht nur eben zu Hause in meinem Elternhaus, sondern auch im Freundeskreis. Also das hat dann da eben dazu geführt, dass ich alles viel, viel extremer gemacht habe als andere, um bloß aufzufallen. Und wenn es halt eben nicht positiv ging, dann halt auch mal negativ. Also ich habe mich auch selbst verletzt in der Pubertät. Ich habe viel rebelliert, indem ich einfach von zu Hause abgehauen bin und einfach versucht habe, auf diese Art meine Eltern wieder an mich zu binden.
Mit Mitte 20 zieht Javi dann von zu Hause aus und entdeckt den Unisport für sich. Und da geht das Ganze los.
Primär, weil ich zeigen konnte, was ich drauf habe und nicht das Gefühl hatte, unterschätzt zu werden, weil ich war ja mal sehr klein, die kleinste von allen. Und ich glaube, das hat schon rückblickend dann doch an meinem Selbstbewusstsein ein bisschen genagt. Und wenn ich dann beim Sport Gas geben konnte und zeigen konnte, wie gut ich eigentlich bin, dann trat so vielleicht meine Körpergröße ein bisschen in den Hintergrund. Also das ist das, was ich rückblickend weiß. Damals habe ich einfach nur gedacht, das ist ich bin einfach so ein Flummi.
Und ihr Selbstbild ist zu dem Zeitpunkt total im Eimer, sagt sie. Vor allem wegen ihres neuen Freundes. Es ist so ein Sportler-Typ, ziemlich gut gebaut und sie daneben fühlt sich wie ein dickes Mauerblümchen.
Was ist dann mit Javi passiert?
Naja, Sport gemacht hatte sie ja schon früher. Jetzt fängt sie halt an, noch mehr Sport zu machen, so richtig, richtig viel. Also Fitnesskurs, Joggen und Kraftsport.
Also es war so, dass ich morgens mit dem Fahrrad, um da auch schon mal Kalorien zu verbrennen, zum Fitnessstudio fuhr, meine Cardio-Einheit nüchtern, auf nüchtern Magen, zum Beispiel auf dem Laufband absolvierte. Danach radelte ich schnell zur Uni, machte meine Unikurse und radelte danach wieder ins Fitnessstudio zurück, um dort noch meine 1 bis 2 Stunden Krafttraining, Ration quasi einzusammeln. Und somit war ja dazwischen nicht mehr viel Platz für soziale Kontakte. Manchmal ging ich nochmal mit einer Freundin aus, aber das war auch immer schwierig, weil ich wollte dann ja auch nicht unbedingt auswärts essen und vor allem auch keinen Wein trinken. Wein war ja, hatte ja auch immer Kalorien und insofern war ich einfach immer froh, wenn ich meinen Standardtag aus Uni und Fahrradfahren und Fitnessstudio hinter mich gebracht hatte, ohne irgendwelche störenden Faktoren.
Ja, klassische Sucht irgendwie, ne? Man hat irgendwie keine sozialen Kontakte, also fast keine, jedenfalls nicht mehr.
Total, ja. Ich habe sie auch gefragt, ob das sozusagen Grund war für ihre Sportsucht, ob sie da ihre Einsamkeit verdrängt hat. Und sie hat mir das auch genauso bestätigt. Und dann habe ich mit Nadja Walter gesprochen. Das ist eine Sportpsychologin von der Uni Leipzig. Und ich wollte von ihr einfach mal wissen, ob das, was ich von Javi gehört habe, so ein typisches Verhalten ist für Sportsüchtige.
Wenn ich mich verletzt habe, höre ich unweigerlich als normale Athletin oder als normaler Athlet höre ich unweigerlich auf, weil mir ja der Sport selbst nochmal zusätzlich Schmerzen bereitet oder weil ich einfach nicht so kann. Und ein typisches Symptom eines Sportsüchtigen oder einer Sportsüchtigen ist, dass sie über diese Grenze hinaus trainiert. Also es gibt teilweise Athleten, die laufen noch mit aufgeplatzten Blasen an den Füßen 10 Kilometer, 20 Kilometer, ohne darüber nachzudenken, was sie ihrem Körper eigentlich antun. Und das ist, gehört auch ein Stück weit zum Kontrollverlust dazu.
Dieser Kontrollverlust, das hatten wir jetzt schon häufiger in der Suchtserie, ne?
Genau, also manches ähnelt sich auf jeden Fall. Aber bei der Sportsucht, da gibt es noch einen Verwandten, und zwar die Magersucht. So hat mir Nadja Walter erklärt.
Bei mir im Studio ist ab 21 Reporter Yannick Hannebohn, Autor unserer Suchtserie. Yannick, wir müssen das, glaube ich, mal so ein bisschen zahlenmäßig versuchen zumindest einzuordnen. Wie viele Menschen sind eigentlich von Sportsucht betroffen?
Können wir gerne probieren. So richtig weit kommen wir, glaube ich, aber nicht. Also die Studien besagen, dass 2 bis 4% aller Hobby- und Leistungssportler als süchtig einzuschätzen sind. Da die Sportsucht jetzt allerdings nicht offiziell als Krankheit anerkannt ist, gibt es da sehr unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man Sportsucht denn jetzt auch definiert. Wir können allgemein davon ausgehen, dass es ein Randphänomen ist. Und dazu kommt aber, dass die Grenze zum nicht gestörten Sportverhalten nicht ganz fix ist. Also ich erkläre das kurz. Viele Sportler trainieren ja auch mal hart oder gehen über ihre Schmerzgrenze. Das sind so erste Anzeichen dafür, dass es eine Sportsucht sein könnte. Heißt aber noch lange nicht, dass die tatsächlich sportsüchtig dann auch sind.
Gibt es denn Spitzensportler, die süchtig sind nach Sport?
Gute
Einschränkung, ja.
Also ich kenne jetzt persönlich keinen. Nadja Walter, die Sportpsychologin an der Uni Leipzig, hat mir aber gesagt, dass es welche gibt. Und vor allem in Sportarten, in denen Körpergewicht eine Rolle spielt, also rhythmische Sportgymnastik oder auch Skispringen, da kommt es ja sehr darauf an, wie viel man wiegt.
Okay, mit den Zahlen kommen wir nicht weit, haben wir gemerkt. Mhm. Wir müssen aber vielleicht noch so ein bisschen mit Wörtern versuchen zu erfahren, was genau wirklich hinter der Sportsucht steckt. Warum werden manche Menschen sportsüchtig und andere wie ich und du nicht?
Das war so eine der drängendsten Fragen, die ich mir auch gestellt habe bei der Recherche. Und ja, ich habe einfach Sportpsychologin Nadja Walter gefragt. Was suchen die genau? Also für mich klingt das absolut irre, wenn jemand sozusagen seinen eigenen Körper ignoriert. Also was brauchen diese Menschen?
Darf ich Ihnen mal eine Gegenfrage stellen? Haben Sie schon mal intensiv Sport betrieben? Betreiben Sie intensiv Sport?
Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich tatsächlich mehr Sport gemacht habe als jetzt.
Mhm. Und wie war denn das Gefühl nach einer intensiven Einheit?
Gut.
Ja. Ja, Sie haben sich gut gefühlt, Sie haben sich befreit gefühlt, oder? Es war alles irgendwie ein bisschen leichter. Ja. Also das ist einer der Gründe. Also es gibt verschiedene Ansätze oder es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung von Sportsucht beziehungsweise die Erklärung, was die Athletinnen und Athleten suchen.
Ja, dieses Gefühl, was du da so verschämt fast schon zugibst, das kennen wahrscheinlich viele, die Sports machen. Aber was sind das für Theorien, die sie da angesprochen hat?
Also sie hat mir das erklärt, es gibt drei Ansätze, um Sportsucht zu erklären. Die erste ist, sich körperlich gut fühlen, also die physiologische. Die zweite ist, die Ablenkung, die Sport einem gibt, also man denkt an was ganz anderes, man ist konzentriert aufs Workout oder ans Laufen.
Oder halt auch gar nichts.
Oder auch, ja, man denkt ja eigentlich wie so meditativ. Ne? Mhm. Und der dritte ist der soziale Faktor, wenn man Sport gemacht hat und andere das toll finden, dass man Sport gemacht hat. Und diese drei Effekte, also physiologisch, psychosozial und sozial, die können zur Abhängigkeit führen. Und stark verbunden damit sind auch Geschlechterrollen, sagt Walter. Also, dass Männer stark und Frauen schlank sein sollen, das brennt irgendwie immer noch in der DNA unserer Gesellschaft.
Wenn man da gut bestätigt wird, und da haben wir so die typischen Lernprozesse, wenn ich dann dafür quasi Aufmerksamkeit erhalte, dass ich Gewicht reduziert habe oder Gewicht aufgebaut habe, ob das nun vom Umfeld ist oder vom eigenen Partner, dann bestätigt mich das ja in irgendeiner Art und Weise. Und dann möchte ich dieses Gefühl und diese Bestätigung möchte ich wieder haben.
Ich war stolz, genau.
Das ist nochmal Javi Haarmeister, die immer sportsüchtig war.
Ich habe ja von Freunden, die nicht im Fitnessstudio waren oder nicht in diesem Fitnesswahn waren, ja häufig mal Kommentare dazu bekommen. Ich dachte immer, das fänden die natürlich toll oder würden mich bewundern, aber wahrscheinlich haben sie sich auch schon nur schon Sorgen gemacht. Aber ich war wahnsinnig stolz darauf, was ich tat. Aber dieser Stolz, ja, der war ja sehr einseitig. Es war ja nicht so, dass ich das freudig teilen konnte mit anderen, die dafür ja keinen Sinn hatten.
Ist das so ein typischer Weg in die Sportsucht?
Also ich finde es ein bisschen schwierig, von typisch zu reden, weil irgendwie jede Sucht individuell ist, habe ich so gemerkt und wurde mir auch so gesagt. Ein paar Muster lassen sich tatsächlich erkennen. Also Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Probleme zu Hause, Minderwertigkeitsgefühl, das sind wirklich Dinge, da wird man anfällig für Sportsucht. Nadja Walter hat mir aber auch einen Weg geschildert, der sich gar nicht über solche Komplexe entwickelt.
Wir nehmen mal ein einfaches Beispiel. Ich möchte einen Marathon laufen. Das steht auf Ihrer To-Do-Liste. Ihre Lebens-To-Do-Liste steht, einen Marathon laufen. So, das sind knapp 42 Kilometer. Sie sind aber kein Läufer. Das heißt, sie fangen erstmal an. Sie brauchen ein gewisses Commitment zum Ausdauersport und zum Laufen. Das heißt, sie müssen sich im Grunde zunächst dazu zwingen, überhaupt erstmal 2 Kilometer zu laufen. Und in dieser Situation kommen dann bestimmte stabilisierende Momente dazu, dass sie beispielsweise gelobt werden von anderen. Boah, du gehst sogar bei Regen laufen, das ist ja toll, das würde ich nie schaffen, ich würde lieber auf der Couch sitzen. Ne? Das ist doch ein gutes Gefühl, wenn man sowas gesagt bekommt. Und dann kommt man auf einmal zu einer Laufgruppe. Und die sind alle total begeistert vom Laufen und die sind alle so nett und dann gehen die abends noch ein Bier trinken. Und dann entwickelt man eine sogenannte In-Group-Identität. Dann ist man in dieser Gruppe drin und man unterhält sich nur noch übers Laufen. Und das sind alles auf dem Weg hin zur Sportsucht so bestimmte stabilisierende Momente.
Also stabilisierend im Sinne von Abhängigkeit, stabilisieren. Und gleichzeitig unterdrücken Sportsüchtige damit auch die Warnsignale des eigenen Körpers. Bei Lulu war das der Fall.
Zuerst habe ich es gemerkt beim Abschminken. Ich habe so mich abgeschminkt, dann hatte ich plötzlich so 16 Wimpern oder so in den Händen und ich war so, oh, das hatte ich vorher noch nicht. Und dann war das jeden Tag so und jeden Tag so viel Wimpern zu verlieren, ist halt schon krass, ne? Und dann hat man es irgendwann auch gesehen, dass der Ansatz von meinen Haaren nach hinten gegangen ist.
Ja, sie hatte Haarausfall, weil sie war sport- und magersüchtig.
Wir beschließen heute unsere Suchtserie mit einer Sucht, die eher wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil sie auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen ist, weil sie ja sogar fast gesund wirkt. Die Rede ist von der Sportsucht. Ab 21 Reporter Yannick Hannebohn. Du hast die Serie recherchiert, dafür hast du unter anderem auch Lulu getroffen und die hat ihre Wimpern verloren. Warum? Was ist das für ein Mädchen?
Ja, das ist eine krasse Sache, ne? Also Lulu ist heute 19, sie arbeitet als Foodbloggerin. Und sie hat, nur um das zu erklären, eigentlich ein volles Haar. Das kann man auf ihrem Instagram-Account sehen. Aber vor ein paar Jahren, da wollte sie die Grenzen ihres eigenen Körpers verschieben, ihn immer perfekter machen. Und der Körper hat geantwortet.
Ich hatte früher extreme Locken, die sind dann weg gewesen. Ich hatte nur noch so komische Irgendwas-Wellen, also so gar nicht mehr kraftvoll und viel dünner. Ich habe früher ein Haargummi nur zweimal drum machen müssen und plötzlich viermal. Also die haben sich total verdünnt und da ist es halt schon krass aufgefallen.
Aber nicht nur das, Lulu hatte auch auf einmal, ja, hat ihre Tage nicht mehr bekommen. Übrigens war das genauso bei Yavi, die wir vorhin gehört haben. Nur bei Lulu war das nicht wie bei Yavi so ganz kurz ausgesetzt und dann was gemacht. Nee, bei der dauerte das 3 Jahre lang.
Am Anfang war es noch so, hä, komisch. Und dann hat man sich zuerst gefreut, wenn man gedacht hat, oh, keine Schmerzen, kein Stress mehr. Und dann war es so, habe ich so ein bisschen recherchiert, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt schon 1 Jahr nicht mehr, das ist doch irgendwie auch krank. Ne? Und dann habe ich halt recherchiert und habe dann gesehen, boah, das ist echt nicht gut. Und dann ist man auch so im Hin und Her im Kopf, was mache ich hier eigentlich jetzt gerade? Und dann kommen wieder diese 2 Stimmen im Kopf, was man besser tun sollte.
Janik, was meint Lulu mit diesen 2 Stimmen?
Ja, diese 2 Stimmen, das sind Stimmen, die ihr zum einen sagen, du musst dünner werden, du musst verdammt nochmal dünner werden. Und eine andere Stimme, die sagt, du tust dir weh, hör auf, ist ganz normal.
Also klassische Teufelchen-Engelchen-Geschichte.
Genau, so beschreibt sie es.
Wie hat das denn bei ihr angefangen mit der Sportsucht?
Im Internet. Dominik, weißt du, was eine Thigh Gap ist?
Wahrscheinlich das, was ich nicht habe, weil meine Oberschenkel zu breit sind. Also ein Loch zwischen den Oberschenkeln, also eine Lücke zwischen den Oberschenkeln möglicherweise.
Genau, damit fing es bei ihr an.
Also ich war damals, vor allem auf Tumblr habe ich mir viel so angeschaut und da waren immer nur diese Bilder von den Thigh Gaps und ich war immer so, oh, ich will unbedingt einen Thigh Gap haben. Und das hat auf jeden Fall mich stark beeinflusst und dann auf YouTube die ganz vielen Abnehmen-Videos. Das habe ich so richtig gemerkt, wo ich bei jedem Schritt, den ich sozusagen getan habe, irgendwie gegoogelt habe, so, ist jetzt wirklich richtig? Ist das jetzt wirklich gesund? Und da habe ich wirklich viel zu viel recherchiert und mir viel zu viel angeschaut von irgendwelchen Menschen, die vielleicht gar nicht daran ausgebildet sind, sondern einfach nur ihre Meinung sagen oder ihre Gedanken sagen. Und ja, da liegt, glaube ich, schon ein großer Fehler drin, wenn man sich so vom Internet beeinflussen lässt.
Also es geht um diese Thigh Gap. Lulu informiert sich im Internet und findet raus, dass es da ganz bestimmte Übungen gibt, die man machen kann, um so eine Thigh Gap zu bekommen. Und sie versucht sich dann mit diesen Übungen eine Lücke anzutrainieren oder abzutrainieren, muss man ja eigentlich sagen. Und die kann sie aber dann physiologisch,
weil es ihr Körper nicht zulässt.
Kriegt sie nicht hin, weil der Becken, ihr Becken sozusagen ganz anders gebaut ist. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass man sozusagen gar nicht an einer Stelle nur abnehmen kann, sondern dass man allgemein das Körperfett nur reduzieren kann. Und so fängt es bei ihr an. Sie beginnt dann auch noch dazu eine Diät, High Carb, viele Kalorien und viel Sport.
Geil. Normalerweise heißt es ja immer Low Carb, ne? High Carb dann, also viele Nudeln, viel Brot oder was?
Genau, ja, viele Kohlenhydrate statt den Fetten. Das soll nämlich helfen, dass man nicht so einen Heißhunger bekommt, was man ja normalerweise bekommen würde bei so einer Diät, weil Kohlenhydrate länger satt machen. Dazu muss man sich aber auch ordentlich bewegen, weil man ja so viele Kalorien zu sich nimmt. Und das ist sozusagen der Trade-off. Man muss richtig viel geben beim Sport und sicher gehen, dass man sozusagen mehr verbrennt, als dass man zu sich nimmt. Und dann fängt sie an, ja, ihre Bilanz zu dokumentieren, ihre Sportgewohnheiten aufzuschreiben.
Es gibt so eine Seite online, da kann man minutenmäßig jede Tätigkeit eingeben, was man gerade tut, zum Beispiel sitzen und lesen oder sitzen und schreiben, also so richtig detailgenau, was totaler Schwachsinn ist. Und dann habe ich das so minutengenau reingeschrieben, um zu schauen, ob ich jetzt zu viele Kalorien gegessen habe oder nicht von der Aktivität her. Und da kam natürlich dieses, okay, sitzen verbrennt nicht so viel wie stehen, also stehe ich am liebsten die ganze Zeit. Und das ist natürlich ein krankhafter Gedanke, weil es totaler Schwachsinn einfach ist. Und dementsprechend habe ich dann irgendwie mir ein Stehpult gekauft und versucht, egal wann und wie, immer zu stehen. Ich habe im Stehen gegessen. Ich bin teilweise in der Schule öfter aufs Klo während der Stunde, nur damit ich mich ein bisschen bewege, weil in der Schule sitzt du ja extrem viel, ne?
Ist das eigentlich häufiger so, dass die Sportsucht mit so einer Essstörung irgendwie einhergeht?
Die Sportpsychologin, mit der ich gesprochen habe, Nadja Walter, sagt, ja, ist es. Sie hat mir den Zusammenhang erklärt, warum das so sehr so stark zusammenhängt, Sport und Essstörung.
Weil ich ja einerseits mit dem Sport meine Nahrungsaufnahme regulieren kann, also oder therapieren kann. Wenn ich jetzt zu viel aus meiner Sicht zu mir genommen habe, dann gehe ich eine Runde laufen und fühle mich gleich ein bisschen besser. Andererseits ist es natürlich auch so, dass das Sporttreiben dazu führt, dass verschiedene Hormone ausgeschüttet werden, die das Hungergefühl erstmal so ein Stück wegdrücken. Also wenn Sie sagen, Sie haben mal eine Zeit lang Intensivsport betrieben, werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass Sie direkt nach dem Sport kein Hungergefühl hatten, sondern dass das erst so eine Stunde oder zwei Stunden danach kam.
Kann süchtig machen. Wer es nicht glaubt, bitte mal kurz Instagram aufmachen. Beliebigen Fitness-Account mit relativ vielen Followern ansteuern. Ist nicht nur ein gutes Geschäft, sondern man kann da sehen, das kann zum Teil auch echt krankhafte Züge annehmen, wie die Leute da vor allem anderen gefallen wollen. Nicht nur sich selbst, klar, kann auch eine Motivation für Sport sein, aber vor allem anderen. In Maßen ist es ja noch okay, aber in Massen ist es schädlich. Jannik Hannebohn, Reporter aus dem Ab21-Team. Du hast die Suchtserie recherchiert und eine Sache ist dir dabei aufgefallen, welche Wucht das eigene Körperbild hat. Erzähl mal, was hast du da bemerkt?
Ja, das eigene Körperbild ist der entscheidende Gefährte für die Sportsucht, ist mir aufgefallen. Und zwar das Ganze bei einem Interview mit Javi Haarmeister, der Ex-Sportsüchtigen, mit der ich ja geredet habe. Die hat nämlich dreimal während des Interviews dünn werden erwähnt. Dünn werden, dünn werden. Das Dünne erreichen, kein Fett mehr haben. Das zieht sich durch die Biografien von Javi und von Lulu. Die habe ich beide gesprochen, beide ehemalige Sportsüchtige. Und das hier, das ist Javi.
Mein Vater sagte immer, Nudeln machen fett. Das hat sich da schon ganz früh in meiner Kindheit gesagt. Und das hat sich so in meinem Gehirn festgebrannt, dass ich immer dachte, du musst all das meiden, was irgendwie Teig enthält, also Mehlprodukte. Und ich wusste einfach immer, wenn ich zum Beispiel meine Oma besuchte, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, sie checkte erstmal immer meinen Körper ab und dann sagte, oh, hast ein bisschen zugenommen oder oh, du siehst aber gut aus und deine Schwester ist aber ein bisschen dünner jetzt als du. Und es war immer so, dass man immer das Gefühl hat, in unserer Familie so ein bisschen, so der Wert wurde halt eben nach der Optik bemessen.
Das Schlankheitsideal oder das Schönheitsideal spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der, zumindest nach unseren Daten, bei der Entwicklung von Sportsüchten.
So sieht es Nadja Walter von der Uni Leipzig. Und sie kann auch erklären, warum der sporttreibende Mensch in unserer Gesellschaft so ein Idealbild ist.
Weil wir in unserer Gesellschaft eine Leistungsgesellschaft haben und eine Gesundheitsgesellschaft, die jetzt erst in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren so ein Stück weit aufgepoppt ist. Weil wir auch immer noch die Schlankheitsideale vorleben. Schauen Sie sich eine einfache Modezeitschrift an. Also es gibt eine Studie dazu, die hat gesagt, dass der Großteil der Frauen nach dem 20-minütigen Anschauen einer Modezeitschrift ein signifikant geringeres Selbstwertgefühl haben als vorher. Einfach weil dort Frauen dargestellt sind, die eigentlich nur 2% der Weltbevölkerung darstellen. Und zwar Frauen, die unglaublich groß, unglaublich schlank und athletisch sind. Und in diesem Ideal eifern viele hinterher.
Logische Konsequenz? Man müsste eigentlich die Modezeitschriften abschaffen. Und die Werbung und die Plakate und alles, was da draußen und im Netz so ist.
Ja, okay. Könnte man schon auch machen. Wäre aber halt auch schade, weil Mode ist ja eigentlich schon toll. Aber ja, ich finde persönlich, die hat so ein bisschen versäumt, die normalen Körperideale zu repräsentieren in unserer Gesellschaft. Aber die Magazine sind da nicht alleine. Da ist eine ganze Industrie dahinter, dass wir unzufrieden sind mit unserem Körper. Fitnessstudios, Coaches, Schönheitschirurgen.
Da. Und wie kommen wir, ja toll, aber wie kommen wir jetzt,
ja, ist das so?
Schmeißt das hier so raus, wie kommen wir jetzt wieder raus, außer wenn man sportsüchtig ist?
Ich finde, so wie man auch reingekommen ist, nämlich mit Disziplin und mit dem Wille zum Sieg. Lulu, die auch mal sportsüchtig war, die hat mir gesagt, dass sie sich einfach ins Bett verkrochen hat und dort eisern ausgeharrt hat.
Ich würde das nicht jedem empfehlen, monatelang nur im Bett zu liegen, aber für mich war es eben zum Heilen mental wichtig und da habe ich einfach wieder mehr gegessen und den Sport komplett gelassen. Das war richtig hart, das war richtig schwer und es kommen immer wieder Tage, an denen man gesagt hat, boah, nee, was mache ich hier eigentlich? Und dann bist du immer so im Hin und Her und im Stress. Aber du merkst irgendwann, dass bei vielen Sachen, wovor du Angst hattest, dass es gar nicht so schlimm ist. Also ich hatte immer so Angst davor, was passiert, wenn meine Muskeln weggehen? Was ist, wenn ich zunehme? Und habe ich dementsprechend 25 Kilo zugenommen und gemerkt, boah, eigentlich hat sich jetzt nicht so viel ins Negative verändert und es ist gar nicht so schlimm.
Interessante Form der Disziplin auf jeden Fall. Und so ist sie dann raus aus der Sportsucht?
Ja, so ist sie raus. Also jetzt nicht schnell, nicht von einem Tag auf den anderen, aber halt langsam. Und je länger sie im Bett liegen blieb, desto mehr hat sich bei ihr der Körper auch wieder normalisiert und sich auch das genommen, was er die ganze Zeit nicht bekommen hat, nämlich Essen, eine ganze Menge.
Eine ganze Menge.
Ja, es hat sich bei ihr sowas wie Normalität eingestellt, was auch immer das ist.
Was hast du denn persönlich gelernt über Sucht, Süchte?
Also ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, Süchte sind das Ventil für ein Problem und da findet eben jede und jeder, was er am liebsten ventilieren will und ja, überspielen. Ganz am Anfang habe ich ja mit Dominik Forster gesprochen. Dominik war Crystal Meth abhängig und wie er mir beschrieben hat, dass als er das Zeug damals bekommen hat, wie er das ja sozusagen mir ausgebreitet hat in seiner ganzen Fülle, wurde mir schlagartig klar, dass ihm einfach was fehlte und das ist Aufmerksamkeit.
Es war so ein Mädchen, sie war 15 und hat aber ausgeschaut wie 25. So voll geschminkt und hatte schon viele Freunde und Sexpartner und eine Welt, von der ich gar keine Ahnung hatte. Also, ne, ich 16, das erste Mal überhaupt mit einem Mädchen ohne zu stottern geredet und sie erzählt mir irgendwas von Sexorgien und Party auf Drogen. Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden, aber ich fand sie irgendwie toll. Also sie war so dreckig und geheimnisvoll und ne, so. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, mich mit ihr anzufreunden. Und sie hat mich einfach so in diese Welt so ein bisschen reingezogen. Einfach, weil es geheimnisvoll war. Oft ist ja auch beim Drogenkonsum, vielleicht ist das Highsein gar nicht so toll, aber dieses Geheimnisvolle, wenn die Eltern schlafen, sich irgendwie eine Mische machen, Bong rauchen, dazu ein bestimmtes Lied hören, keiner darf es wissen, im Schatten der Nacht. Das ist schon so das Superkriminelle oder das Superaufregende. Und er hat dieses Mädchen ja mich beeinflusst. Ich wollte sie im Prinzip auch beeindrucken.
Nicht so eine wahnsinnig gute Idee irgendwie, oder? Trotzdem.
War es das? Also klar, Crystal Meth ist bestimmt eine saudumme Idee, aber keine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist halt auch richtig furchtbar. Weil wenn du nicht weißt, ja, wer zu dir steht, wer deine Freunde sind, dann nimmst du die Droge und ja, dann ist in dem Moment wahrscheinlich die Droge das kleinere Übel, wenn du dafür ein bisschen Aufmerksamkeit bekommst. Das habe ich auch von der YouTuberin Sissy gelernt und zwar, dass viele einfach überhaupt gar keine Ahnung haben am Anfang, was sie da süchtig macht, nach was sie hooked sind. Sissy selber war kaufsüchtig.
Ich habe sehr günstig im Eingekauft. Ich war immer auf Schnäppchenjagd und für 30 Euro hatte ich dann trotzdem 20 Teile. Manchmal, das war wirklich sehr, sehr billig. Ich habe nicht drauf geachtet, wo kommt es her, wer hat es hergestellt, was ist das für eine Qualität. Mit der Zeit habe ich dann auf Baumwolle geachtet, aber auch selbst das kriegt man ja zu unfassbar billigen Preisen, natürlich auch zu entsprechenden Bedingungen. Und das war mir alles damals gar nicht bewusst.
So eine Einsicht braucht ja ein bisschen Zeit, ne, bei Sissy. Du hast, Yannick, am Anfang einen Satz mit erstens begonnen. Kommt denn auch ein zweitens, was du über Sucht gelernt hast?
Zweitens. Jede und jeder.
Touché.
Ja, jede und jeder, die ich getroffen habe, hat mir unabhängig voneinander davon erzählt, dass es eine Stimme gab in sich. Also so eine zweite Stimme. Manchmal hieß die Engelchen, manchmal hieß die, ich wusste das ja irgendwie. Jedenfalls hat diese Stimme immer gesagt, du bist hier falsch auf diesem Weg. Und diese Stimme kann einen da auch wieder rausbringen. Das habe ich gemerkt, weil viele der Protagonisten und Leute, die ich gesprochen habe, eben auch wieder aus der Sucht rausgekommen sind. Man muss dieser Stimme halt zuhören. Bei Jakob, dem Computerspielsüchtigen, den ich getroffen habe, in der dritten Folge, hat die Stimme gesagt,
willst du mich selbst verarschen? Also ich habe halt gewissermaßen Selbstgedankengespräche geführt. Nicht verbal, aber halt, ich habe in meinem Kopf selbst mit mir gekämpft. Ja, halt eine, die hatte noch einen gewissen Anstand und das andere war halt einfach nur noch, lass mich in Ruhe, ich will zocken. Oder lass mich in Ruhe, ich will überhaupt nichts mehr nachdenken.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Guben Spree-Neiße. Vor Jahren war das Ehrenamt der Apfelkönigin noch so begehrt, dass sogar vor Gericht darum gestritten wurde. Dieses Mal wird es mangels Bewerbern keine Wahl geben. Weil nur eine Bewerbung einer Gubenerin vorliegt, wird diese automatisch Apfelkönigin, wie der Verein Marketing und Tourismus Guben am Mittwoch mitteilte. Die Krönung zur 24. Apfelmajestät ist für den 2. September auf dem traditionellen Apfelfest geplant. Der Verein vermutet, dass die maue Bewerberlage etwas mit dem juristischen Gezanke zwischen zwei früheren Kandidaten um den Apfelthron zu tun haben könnte. Ein gescheiterter Bewerber wollte seiner Konkurrentin den Ehrentitel nämlich nachträglich absprechen und doch noch selbst den Thron besteigen. Er zog dafür vor Gericht, scheiterte aber. Wegen der Posse geriet die Kleinstadt in Südbrandenburg auch überregional in die Schlagzeilen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.